Bücher, Hörspiele, Interviews.
Der Podcast.
Hallo, schön, dass du auch dabei bist. Mein Name ist Ben und du bist hier bei Daily Klappentext gelandet. Und heute ist Samstag und an diesem Samstag habe ich ja immer ein Interview für dich dabei. Und heute sprechen wir mit, oder beziehungsweise heute habe ich jemanden mitgebracht, der, wie drücken wir das mal aus, etwas ganz Besonderes gemacht hat. Ich will gar nicht zu viel spoilern, nur so viel vorab. Es ist nichts, was man so, ja, erwarten würde. Wirklich absolut zu empfehlen. Bevor wir uns aber mit dem Interview auseinandersetzen, trinken wir beide doch erstmal einen Tee zusammen. Ich habe mir gerade einen schönen Chai-Tee wieder gebastelt. Warte. Sehr lecker, sehr angenehm, so wie es auch sein soll. Viel Spaß mit dem spannenden Interview. Danach hören wir beide uns mal ganz kurz wieder.
Hallo. Hallo. Ja, ich bin Jan Schenk. Ich bin Gründer des Gedenkprojekts Verbrannte Orte und eigentlich Fotograf und dann über einen Umweg zu den Büchern gekommen.
Sehr spannend. Denn man muss dazu sagen, ich habe von deinem Projekt vorher noch gar nichts gehört. Zufall war ich in Hamburg, da war verschiedene AutorInnen und verschiedene literarische Projekte haben sich da so vorgestellt. Und dann standest du dort auch und hast deine Sache vorgestellt. Und dann habe ich einfach gedacht, quatsch dich einfach mal ganz frech an und frag nach, ob du Interesse an einem oder generell einem Austausch hättest und hab dir meine Visitenkarte, glaube ich, in die Hand gedrückt. Umgedreht. Ich habe dich gefragt und du hast, glaube ich, Interesse und dann hast du mir deine Visitenkarte gegeben, irgendwie so. Und dann hast du dem Interview zugestimmt. Und deswegen erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, was ist das für ein Gedenkprojekt? Kannst du etwas mehr darüber erzählen?
Verbrannte Orte ist ein Gedenkprojekt zu den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen von 1933 und dabei ganz speziell, wie der Name schon ein bisschen verrät, zu den Orten. Also ich habe das angefangen als Fotografieprojekt und habe die Orte fotografiert, wo 1933 Bücher verbrannt worden sind. Aus dem Projekt ist dann mittlerweile ein richtiges großes Gedenkprojekt geworden mit Ausstellungen, Bildungsmaterialien, Workshops und ja.
Sehr, sehr spannend. Also das ist, wenn man sich mal so ein bisschen die vielen unterschiedlichen Dinge anschaut, die gerade auf der Welt passiert, ist, glaube ich, so ein Gedenkprojekt wichtiger denn je, um einfach diese Erinnerungskultur auch aufrechtzuerhalten. Was war für dich denn ausschlaggebend, dass du ja etwas darüber machen wolltest? Dass du es nicht einfach nur, du hast was darüber erfahren, ja, okay, ist schön, gut zu wissen, aber ich gehe meine Dinge, mache weiter meine Projekte. Wie hast du für dich entschieden, dass du da etwas Größeres draus machen möchtest?
Ja, ich war schon immer antifaschistisch aktiv und habe mich schon immer auch so für die Zeit des Nationalsozialismus und das Erinnern daran interessiert und habe dann eben über dieses Datum 10. Mai, wo ja viele oder einige der Bücherverbrennungen eben 1933 waren, dem Tag, ja, die ersten Fotos gemacht, 2009, glaube ich, und habe dann mir überlegt, wie will ich denn eigentlich dieses Projekt veröffentlichen? Und ich finde, dass so Fotografien, gerade wenn man so ein Thema bearbeitet, auch immer so einen Kontext brauchen. Und dann haben wir angefangen, so einen Online-Atlas zu machen, weil wir dachten, das ist super, dann ist das so für jeden Menschen zugänglich und es gibt keine Einstiegshürde, also außer die des Internets, aber man muss sich kein teures Fotobuch kaufen oder so und das war am Ende eine total gute Entscheidung und ich bin dann irgendwie an diesem Thema so hängen geblieben, weil ich selber total überrascht davon war, wie viele Orte oder wie viele Verbrennungen das in dem Jahr eigentlich gab und von wie wenigen ich weiß und wie unterschiedlich diese Geschichten sind.
Okay, also richtig, richtig gut, also Hut ab. Du hast gerade erzählt, dass du selbst überrascht warst, wie viele Orte es gibt. Wie viele Orte gibt es denn überhaupt insgesamt?
Also so ganz fest lässt sich das tatsächlich nicht sagen, weil wir immer noch auch von einer total hohen Dunkelziffer ausgehen. Wir haben 2012, als wir diesen Online-Atlas gestartet haben oder das Projekt quasi so offiziell gestartet haben, sind mit 90 Orten angefangen, die aus so einer Forschungsarbeit vom Mosel-Mendelssohn-Zentrum an der Uni Potsdam stammen. Und mittlerweile haben wir über 170 in unserem Online-Atlas dokumentiert. Wow. Also wir haben die Zahl fast verdoppelt. Und tatsächlich ist es aber auch immer noch so, dass es riesige Lücken noch auf der Karte gibt. Das sieht man auch, wenn man da rauf guckt. Und diese Bündelung, die wir da haben, die kommen tatsächlich, weil da Leute nachgeguckt haben. Und insofern gehe ich tatsächlich einfach davon aus, dass wir immer noch eine total hohe Dunkelziffer haben. Und wenn Leute nachgucken in ihren Orten und in den Archiven und immer mehr Archive auch digitalisiert werden, dass wir dann immer mehr Orte auch tatsächlich finden.
Okay, nicht schlecht. Kannst du mir mal erzählen, wieso ja deine bzw. eure Arbeit eigentlich aussieht? Du hast gerade so drüber gesprochen, dass es alle Leute einsehen können. Klingt so ein bisschen, als ob das so ein Crowd-Prinzip da irgendwie hintersteckt. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
Wir haben so verschiedene Teile unserer Arbeit. Also so angefangen, wenn wir mal bei unserem Online-Atlas sozusagen unserem Kern Produkt ist es ja nicht, aber unserem Kern bleiben, dann ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Atlas alle Verbrennungen, die an uns auch herangetragen werden von Leuten, die unser Projekt kennen, von Historikerinnen, von Lokalhistorikerinnen oder so, dass wir die da einpflegen. Also wir überprüfen die immer, wir checken die Quelle, wir gucken, dass wir die Quelle selber auch tatsächlich veröffentlichen können, wenn es möglich ist. Also gerade so historische Zeitungsartikel oder so. Und dann veröffentlichen wir die in unserem Atlas und dann versuchen wir nach und nach mehr Informationen da hinzuzufügen. Und ein Teil ist eben, sind diese Fotografien. Also ich fahre dann irgendwann zu den Orten hin, das hängt immer viel an der Finanzierung, fahre zu den Orten hin und fotografiere die, mache zum einen so ein eher künstlerisches Foto mit so einer alten Großformatkamera und aber auch so 360-Grad-Panoramen, die man sich dann online ähnlich wie Google Street View so angucken kann. Und Ziel des Ganzen ist tatsächlich eigentlich, die Leute einzuladen, diese Orte mal anders zu betrachten und mit dem Wissen zu ergänzen, was sie dann eben von uns kriegen. Also, dass da eine Bücherverbrennung stattgefunden hat und dann das ja anzuregen, sich mit diesen Orten auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie sehen wir eigentlich diese Orte heute, wenn wir wissen, was da passiert ist und wie nutzen wir diese Orte und wie wollen wir sie nutzen und wie wollen wir an diesen Orten auch erinnern. Und ich glaube, von den Fragestellungen ausgehend entwickelt sich das dann immer weiter. Also wir haben eben mittlerweile eine Ausstellung gemacht 2023, die an über 50 Orten in den letzten 3 Jahren zu sehen war. Wir haben ein Buch gemacht, auch 2023. Genau, wir machen viele Veranstaltungen, machen Workshops, haben Bildungsmaterialien. Und aber alles beginnt eigentlich immer bei dieser ersten Information und bei dem Eintrag in unserem Online-Atlas.
Wow, das ist eine wirklich, wie ich, beeindruckende Arbeit. Und wenn man sich überlegt, das ist ja nicht dein Hauptjob. Hauptjob, hast du ja vorhin erzählt, du bist Fotograf. War das richtig?
Ja, wobei auch das tatsächlich nicht mehr ganz richtig ist. Ich habe tatsächlich als Fotograf gearbeitet nach meinem Studium und habe dann aber tatsächlich irgendwann angefangen, auch nochmal in eine andere Richtung zu gehen, so in die Pädagogik und in die Erlebnispädagogik mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und habe dann sozusagen eigentlich nur noch so private Projekte fotografiert, also wie das jetzt zum Beispiel. Mhm. Und genau, und ganz lange habe ich tatsächlich, oder so die letzten Jahre waren tatsächlich davon geprägt, dass ich am Anfang das Projekt immer noch so selber finanziert habe, aus eigener Tasche. Jetzt seit Anfang Corona, dass ich so eine Mini-Stelle hatte, also so einen Mini-Job und dann irgendwann sozialversicherungspflichtig angestellt war und aber immer nebenbei auch noch andere Jobs gehabt habe oder andere Jobs habe auch. Und mittlerweile tatsächlich für dieses Jahr wir eine größere Förderung haben und eine neue Ausstellung machen und deswegen ich dieses Jahr wirklich auch mal eine bezahlte 22-Stunden-Stelle tatsächlich habe, was trotzdem nicht der Menge an Zeit entspricht, die ich in dieses Projekt stecke. Also, aber es ist sozusagen auf dem Weg, dass es irgendwie dann doch mein Job wird und richtig und mein Job ist und genau.
Sehr cool. Also das ist schon. Kannst du beziffern, wie viele Stunden du von deinem, wenn man von einem klassischen, normalen Tag ausgeht oder wie viele Stunden du pro Tag in dieses Projekt investierst?
Also ich würde sagen, im Durchschnitt habe ich auf jeden Fall eine 40-Stunden-Stelle in diesem Projekt, die ich dafür arbeite. 22 davon sind dieses Jahr bezahlt. Die letzten Jahre waren das immer eher so 7 die Woche. Das ist dann immer wechselhaft, weil ich dann natürlich manchmal auch einfach eine ganze Woche unterwegs bin, wenn ich so Fotoreisen mache oder dass ich dann viel unterwegs bin für Ausstellungseröffnungen, Ausstellungsreisen. Wir haben tatsächlich diese erste Ausstellung, die wir gemacht haben, also diese Wanderausstellung, die jetzt an über 50 Orten schon gezeigt wurde, die haben wir tatsächlich einfach aus eigener Tasche sozusagen vom Verein, also finanziert über Spenden und haben wir die finanziert und haben die dann sozusagen refinanziert über Leihgebühren und genau, also das ist schon, genau, war schon ein ziemlich großer Batzen, den wir da auch sozusagen von uns aus geldmäßig, aber auch eben nicht geldmäßig, sondern zeitmäßig rein investiert haben oder rein investieren. Und das ist auch okay, weil es ist ja auch ein Projekt, was sozusagen ja meine Leidenschaft ist und mir wichtig ist und was ich politisch sehr wichtig finde. Und es ist sozusagen auch mein politisches Engagement oder mein Ehrenamt. Genau, aber es ist schon auch gut, wenn das auch so funktioniert wie dieses Jahr, ich eben davon auch ein bisschen leben kann, weil ich dann auch die Zeit habe, die das Projekt eigentlich braucht. Und das ist tatsächlich sonst immer das Problem.
Ja, das glaube ich. Kannst du denn, ja, vielleicht mal also kannst du transparent ein paar Zahlen sagen, in was für Dimensionen wir bei dem Projekt ausgehen? Also ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, was, also Spritkosten, klar, das ist teuer, oder wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr von irgendwo hinfährt, das ganz platt gesagt ein 59-Euro-Ticket, um von A nach B zu, also so ein Deutschland-Ticket, 63-Euro-Ticket, das ist ja die eine Sache, aber da stecken ja wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen hinter.
Ach, genaue Zahlen habe ich jetzt tatsächlich nicht so richtig im Kopf. Also wir haben, aber wir haben natürlich sowas, wenn ich Vorträge mache, dann nehme ich dafür mittlerweile auch einfach Honorare. Und wir haben auch immer dieses Ding, dass wir sagen, okay, es soll nicht an Geld scheitern, weder bei den Vorträgen noch bei den Workshops noch bei der Ausstellung. Also wir haben Orte, die zahlen dann mehr in so Kooperationen. Also wir haben manchmal Orte, die zeigen die Ausstellung 2 Wochen und zahlen 1.000 Euro Leihgebühren, und wir haben aber manchmal auch Orte, die zahlen die zeigen die Ausstellung 8 Monate und zahlen 500 Euro Leihgebühr. Also da versuchen wir immer so ein bisschen sozusagen die Sache voranzustellen und eben natürlich, dass es nicht am Geld scheitert, und dann ist es natürlich so ein riesiges Zusammenstellung an Kosten. Also es sind Übernachtungskosten, Reisekosten, es sind natürlich die Kosten für meine Stelle, also auch jetzt in den letzten Jahren eben auch für diese 7-Stunden-Stelle, die ich einfach auch sozusagen zur Vereinsführung brauchte. Also genau, Verwaltung von dem Verein, die ganzen Abrechnungen, die Buchhaltungssachen, dass man natürlich irgendwann immer diese Freistellungsbescheide beim Finanzamt regelmäßig einreichen muss. Also so dieser ganze Kram, aber eben auch ja viel inhaltliche Arbeit, dass wir so einzelne nochmal neuere inhaltliche Aspekte irgendwie versuchen rauszuarbeiten für bestimmte Anlässe. Genau, also so die Kosten natürlich, so eine Ausstellung an Punkten neu zu drucken, oder wir haben jetzt letztes Jahr unsere Ausstellung, die wir hatten, nochmal in ein neues Format gebracht, und da fallen dann natürlich Kosten für Layout und Design an, die extern geleistet werden, und Druckkosten und aber auch Baukosten für die Ausstellung, und das ist so alles das, was sich dann da so summiert. Und natürlich haben wir so Kosten für den Server, wo unser Online-Atlas, aber auch unsere ganzen Tools, die wir so nutzen, drauflaufen, und genau, also so diese große Mischung, die in so Vereinen eben anfällt und die halt tatsächlich auch mal so ein bisschen unter Verwaltungskosten manchmal läuft, oder die halt natürlich nicht gesehen wird, weil sie keinen Output hat. Und das haben wir aber in den letzten Jahren gemerkt, dass wir natürlich einmal diese Ausstellung gemacht haben und damit sozusagen in Vorleistung gegangen sind und einen Output kreiert haben und was Sichtbares, und das aber natürlich unglaublich viel mit sich bringt. Und das war meine oder auch unsere erste Ausstellung, und da haben wir auch unglaublich viel gelernt, natürlich.
Ja, das glaube ich. Das ist schon, ich finde es immer wieder beeindruckend, dass, wie viel Engagement bei Projekten hinterstehen, die sowas Wichtiges im Endeffekt auch darstellen und die einfach diese Sichtbarkeit machen, diese unsichtbaren Orte aus ihrem Schatten rausholen, aber sagen, hier, das und das ist passiert, und da einfach mehr machen, und dass natürlich da Aufwand hintersteckt und Aufwand sich natürlich auch in barer Münze auch irgendwie darstellen lässt, weil kaum jemand kann so etwas alles irgendwie kostenlos machen, ist auch absolut verständlich. Deswegen finde ich es sehr gut, dass da jetzt ein paar Förderungen anstehen und dass da auch ein bisschen das Geld zurückkommt, mit dem ihr dieses Projekt auch weiterhin ausbauen könnt. War dir das ganz am Anfang klar, dass sich das so entwickeln könnte? Oder hast du einfach gedacht, oh, du hast aber etwas mitbekommen und willst einfach mal, jetzt mal ganz platt gesprochen, ein paar Fotos davon machen, ein paar Dinge transportieren und dann einfach schauen, was passiert?
Ziemlich genau so. Ich weiß noch nicht mal, ob ich gedacht habe, schauen, was passiert, sondern ich habe die ersten Fotos gemacht. Das waren 3 Stück an diesem 10. Mai, ich glaube 2009, für so ein Fotografinnenprojekt von so einer Fotografinvereinigung Freelance, wo ich damals Mitglied war, sowas Gewerkschaftsmäßiges. Genau, und die hatten dieses Projekt Ein Tag Deutschland, wo an einem Tag, an dem 10. Mai, eben ganz Deutschland Fotografinnen fotografiert haben. Und da habe ich die ersten Fotos gemacht und dann bin ich so ein bisschen inhaltlich an diesem Thema hängen geblieben. Aber auch als wir den Online-Atlas gemacht haben, hätte ich nie im Leben gedacht, was das wird. Also so, und ich hätte auch nie gedacht, mittlerweile bin ich ja eher Gedenkstättenmitarbeiter als Fotograf oder und beschäftige mich auf einer historischen Ebene auch mit Sachen, wie das eigentlich Historikerinnen oder Literaturwissenschaftlerinnen machen. Und bin auch immer froh, dass ich diese dann eben auch an meiner Seite und zur Unterstützung habe, weil ich das eben auch nicht bin. Aber dadurch bringe ich natürlich auch eine andere Perspektive rein. Und ich glaube, dass wir sozusagen auch in so einer Erinnerungskultur oder wie auch immer wir das nennen wollen, aber dass wir sozusagen, wenn wir erinnern und damit auch was machen wollen, dass wir auch diese anderen Perspektiven brauchen. Und es gibt allgemein einfach einen sehr, sehr akademischen Zugang natürlich zu diesen ganzen Themen. Und ich glaube, der ist dann aber manchmal eben auch nicht so zugänglich für Leute.
Ja, kann ich durchaus vorstellen. Also ich habe unter anderem irgendwann im anderen Leben habe ich mal Sozialwissenschaften studiert und wenn man sich dann da auf der akademischen Seite mit den Themen auseinandersetzt, wenn man dann liest, was da jemand gesagt hat, klar, dass das sehr schwierig ist für jemand, der sich damit gar nicht auseinandersetzt, zu verstehen. Für Menschen, die das studiert haben, für die ist das eher, und natürlich kann ich mir das Gleiche dann auch vorstellen, dass es auch gerade bei diesem Thema so ist, dass Historiker einen ganz anderen akademischen Zugang einfach haben als die Person, die jetzt nicht dieses Thema studiert hat, sondern einfach nur ja etwas wissen will. Da finde ich schon schön, dass ihr das so eigentlich so aufbereitet, dass man sich das anschauen kann, dass man darüber nachdenken kann und dass man dann so seine Schlussfolgerung im Endeffekt daraus ziehen. Ja, das ist schon spannend.
Ja, ich glaube, das ist mir persönlich auch einfach ganz wichtig, weil es gibt auch, also ne, wir haben ja selber angefangen sozusagen und basierend auf dieser Forschungsarbeit, die gemacht wurde, und das ist total toll, dass die gemacht wurde, und einer der Autoren von dieser Forschungsarbeit ist auch mittlerweile unser Vereinsvorstand, also da haben sich auch sehr enge Verbindungen ergeben, so. Und trotzdem müssen wir ja auch diese Themen aus dem akademischen Kontext rausholen. Und bei den Bücherverbrennungen wurde sich natürlich sehr viel mit den Autoren, tatsächlich auch mit den männlichen Autoren beschäftigt, mit wenigen Frauen. Und aber auch ganz wenig mit den Orten und ganz wenig mit dem, was eigentlich lokalgeschichtlich dahinter steht, und auch ganz wenig mit dem Ausmaß. Und da hat diese Forschungsarbeit damals schon so einen riesigen Dienst geleistet. Und wir haben das dann sozusagen versucht, an eine breite Masse sozusagen zu transportieren. Und mittlerweile eben, wie gesagt, der eine Initiator ist selber überrascht, dass das so ein Ausmaß angenommen hat. Und also das ist schon an ganz vielen Ecken einfach total erstaunlich. Und ja.
Ach, schön, aber es spricht ja im Endeffekt einfach dafür, dass die Menschen es danach gesehen haben, dass sie so etwas wollen und dass die auch nicht vergessen wollen, sondern ganz im Gegenteil, dass die an etwas teilhaben wollen. Du erzählst immer von wir. Kannst du mal erzählen, wie viele Leute seid ihr in dem Verein eigentlich mittlerweile? Wie viele Leute arbeiten daran, wenn man das vielleicht so nennen kann?
Also wir sind so, also dieses Jahr sind wir tatsächlich 2 Angestellte, einmal ich mit 22 Stunden und dann nochmal eine Person mit 10 Stunden, die für diese neue Ausstellung mit unterstützt und die mit erstellt. Und auch so von dem Thema gefangen ist, dass sie ganz viel quasi extra macht. Genau, und dann haben wir so ein paar Ehrenamtliche und das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben, ich würde sagen, es sind so ungefähr 7 Ehrenamtliche, die so drumrum sind, mehr oder weniger stark engagiert. Einige, die wirklich auch selber Veranstaltungen organisieren, die uns regelmäßig bei den Buchmessen unterstützen, wo wir seit 2018 sind. Dann gibt es den Programmierer vom Online-Atlas, der wirklich von Anfang an dabei ist und mittlerweile, ich glaube, die 3. oder 4. Version dieses Atlases programmiert hat und da auch einfach Perspektiven einbringt. Also gerade so ein Blick auf den Umgang mit offenen Daten und sowas, die, glaube ich, unsere Arbeit oder auch so ein Beitrag eigentlich in so eine Erinnerungskultur leisten können, der total relevant ist. Genau, und also so unterschiedlich. Dann haben wir ab und zu welche, die uns unterstützen bei Übersetzungen oder bei Recherchen und genau. Aber es ist schon so, dass ganz viel tatsächlich immer am Ende bei mir zusammenläuft. Ich versuche das jetzt so in den letzten Jahren natürlich auch so ein bisschen breiter aufzustellen und das funktioniert auch, aber ja.
Okay, dann nimm es doch einfach mal mit in eine typische Woche von Jan. Wie sieht's bei dir aus, wie müssen wir uns das vorstellen?
Eine typische Woche von mir. Ich glaube, das Hauptding ist, dass es bei mir gar keine typischen Wochen gibt, sondern dass meine Wochen immer sehr unterschiedlich sind. Also in so einer ganz normalen Woche, die aber gar nicht so stellvertretend ist, weil sie auch gar nicht so oft passiert. Genau, stehe ich morgens auf, dann gibt's erstmal, ich habe ein Kind und dann sind wir natürlich erstmal mit dem Kind das Ganze fertig machen, in die Kita bringen und dann gehe ich ins Büro und dann ist ganz viel Organisatorisches. E-Mails beantworten, Ausstellung vorbereiten, also Ausstellung packen, unsere Bibliothek pflegen, also ganz viel so klassische organisatorische Sachen, Abrechnungssachen etc. Und dann gibt's so diese Zeit wie jetzt gerade, wo wir in der Endphase von der Ausstellungsproduktion von unserer neuen Ausstellung stecken, wo ich am Anfang des Jahres ganz, ganz viel gelesen habe, also wo ich mein Arbeitstag hauptsächlich darin bestand, zu lesen und Inhalte für die Ausstellung zu recherchieren und mittlerweile jetzt eben gerade ganz viel darin besteht, Archive anzuschreiben für Quellen, die wir nutzen wollen und Texte für die Ausstellung zu produzieren. Nebenbei aber tatsächlich auch dieses ganze Organisatorische für die Ausstellung weiterläuft. Genau, und dann gibt's diese Wochen vor den Buchmessen zum Beispiel, die einfach ganz viel mit dieser Veranstaltungsorganisation geprägt sind, dann muss hier noch gepackt werden, dann müssen neue Flyer bestellt werden, dann und dann gibt es tatsächlich so Wochen wie letzte Woche, das ist meistens in dieser Woche zwischen dem 3. und dem 10. Mai, wo auch die Woche der Meinungsfreiheit stattfindet, wo wir uns schon seit Anfang an beteiligen und da habe ich ganz oft Veranstaltungen, also letzte Woche war ich einfach dann 3,5 Tage unterwegs und habe Veranstaltungen gemacht und mehrere und Ausstellungen eröffnet und genau.
Okay. Ich merke, es ist viel zu tun. Also schon nicht schlecht. Und dann irgendwann versuchst du auch nochmal zu schlafen, solche Dinge auch nochmal dazwischen zu kriegen.
Ja, so ein Kind erdet da unglaublich. Also da wird man dann gezwungen, auf bestimmte Sachen einfach viel besser zu achten. Das ist ganz gut.
Schön. Das finde ich gut. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, für jemanden, der in der Schule sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der natürlich auch weiß, wie wichtig es ist, sich für die Demokratie einzustehen, der wichtig ist, sich politisch zu positionieren und der eigentlich weiß, wie wichtig diese Erinnerungskultur ist. Ich würde mal sagen, ich habe ein okayes Grundwissen dabei. Aber natürlich ist es so, nicht dieses spezielle oder dieses breite Wissen, was du und die Menschen hast, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Gab es bei dir, als du dich noch mehr damit auseinandergesetzt hast, etwas ganz beeindruckend, jetzt nicht im Sinne von positiv, sondern einfach nur, oder wow, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ich hatte mich im Vorfeld tatsächlich einfach schon viel damit beschäftigt so und kannte viele Sachen und aber natürlich war das dann viel auch dieser Fokus, den wir ja auch haben auf die Geschehnisse in den Konzentrationslagern oder die damit so zusammenhängen. Also natürlich auch so die Deportierung aus den Städten oder so. Aber ich glaube, was für mich in diesem Projekt nochmal so besonders war, war der Mangel an Erinnerungen vor Ort. Also dass wir haben diese 170 Orte und davon haben 20% ungefähr eine Erinnerung vor Ort, also eine Gedenkplatte oder so. Und das ist aber eben auch eine Gedenkplatte nicht reicht, ist auch so eine Erkenntnis, weil diese Platten, da läuft man dann einfach drüber. Ich war am Freitag, am Donnerstag in Dortmund und habe dann irgendwie eine Viertelstunde gebraucht, um auf diesem Platz, der schon auch groß ist, aber diese Gedenkplatte zu finden. Und ich glaube, wir müssen mit der Erinnerung eben rausgehen von diesen Platten nach oben, weil wir wirklich in den öffentlichen Raum rein müssen. Und ich glaube, das war so ein Ding, die schiere Menge, und dann gibt's ganz viel Lokalgeschichten, die einfach mich irgendwie bewegt haben. Also ich fand zum Beispiel so ein Beispiel, was glaube ich auch für viele steht, ist Schleswig, die Bücherverbrennung da. Da hat jemand die Feuersprüche oder die Feuerrede gehalten, der dann später Chefredakteur von den Schleswiger Nachrichten geworden ist. Oh. Und dadurch ist diese Kontinuitäten gab's aber überall. Die gab es dann in so Fällen, wo die Leute wirklich Menschen ermordet haben, war das ein bisschen schwieriger, aber auch da gab es die natürlich. Aber gerade sowas wie, Bücherverbrennungen oder mal so eine Feuerrede halten, das war so ein bisschen, das ging dann so unter ferner Liefen und die sind einfach entnazifiziert worden und haben dann so Stellen gekriegt, so Chefredakteure geworden und haben dadurch natürlich so ein Bild auch total geprägt. Und das sind so Sachen, die ich tatsächlich total spannend finde und die ich auch an dieser Lokalgeschichte total relevant finde, weil wir erleben ein Ende der Zeitzeugenschaft und wir brauchen neue Anknüpfungspunkte, uns zu erinnern. Und ich glaube, dieser lokale Bezug, der kann ein Anknüpfungspunkt sein, weil das sind Orte, die wir kennen. Und also in Hamburg ist eine von den Verbrennungen in der Nähe von dem Schwimmbad gewesen, wo ich als Kind immer schwimmen war. Also dadurch hat dieser Ort für mich einen ganz persönlichen Bezug. Und jetzt weiß ich aber, was da passiert ist. Und dadurch hat der plötzlich nochmal einen ganz anderen Bezug. Und ich glaube, das ist sowas, wie Erinnerung auch zum Teil eben funktioniert oder wie das wichtig ist.
Ja. Das glaube ich, dieses Beispiel mit dem Schwimmbad, das habe ich auch auf eurer Homepage gelesen und dachte mir auch nur so, ja okay, wann hast du dich das letzte Mal bewusst mit den Orten auseinandergesetzt? Und allein diese Vorstellung, ich finde sie so, sie macht etwas mit einem. Also sie hat mich, ich habe mich dabei emotional, angefasst gefühlt, jetzt nicht im Negativen, sondern ich habe, wie ich darüber nachdenken müssen, okay, du, diese Orte, du verwendest die, du gehst dahin. Vielleicht steht eine Bushaltestelle, vielleicht steht ein Schwimmbad, was auch immer. Und für dich ist dieser Ort der Ort, der sie jetzt in diesem Augenblick ist. Aber vor nicht allzu langer Zeit war dieser Ort der Ort, an dem Bücherverbrennungen stattgefunden haben, an dem Menschen ermordet worden sind. Ich finde, das gibt dem so eine Schwere, aber auch, finde ich, entwickelt man daraus so eine Wertschätzung dem gegenüber, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass wir jetzt in Freiheit leben können, dass wir jetzt für Dinge einstehen können. Ich finde, das ist so eine ganz merkwürdige emotionale Geschichte, die dabei entsteht. Wie war das bei dir, als du diese Orte oder als du Orte besucht hast, von denen du vorher nur so, sagen wir mal, so auf dem Papier was wusstest und dann standest du vor Ort da?
Ich würde sagen, du hast das ganz gut beschrieben. Also das ist bei mir auch so, dass ich natürlich, wenn ich an so Orte komme, und das betrifft ja nicht nur die Orte der Bücherverbrennung, sondern auch andere Orte, wenn ich an so Orte komme, dann und dann mitkrieg, was da passiert ist, durch eine Stele oder durch was auch immer, oder weil ich es halt weiß und deswegen dahin gehe, dass ich dann die Orte natürlich irgendwie anders wahrnehme. Und dann ist es eben nicht mehr nur so eine grüne Wiese, so salopp gesagt, sondern dann ist es halt plötzlich ein Tatort. Und dann kommt es total drauf an, natürlich auch, was da passiert ist, ob ich auch nochmal einen persönlichen Bezug an irgendeinen Punkt zu der Geschichte entwickeln kann. Und davon hängt das schon auch viel ab, wie emotional das einen berührt. Und dann gibt's natürlich diese politische Ebene da drin, ne? Also wie genau, also wie, was ist da politisch passiert? Und ich finde das schon gerade bei diesen frühen Orten, mit denen ich mich eben auch gerade viel beschäftige, also die in der frühen Zeit direkt nach der Machtergreifung waren, ist das natürlich ganz spannend, weil man eigentlich das Gefühl hat, okay, wir müssen da draus auch lernen, weil wir bewegen uns ja gerade auch in einem gesellschaftlichen Diskursverschiebung nach rechts und es findet ja auch heute ein totaler rechter Kulturkampf statt, genau wie am Ende von der Weimarer Republik. Und ich glaube, es macht es eigentlich gerade noch umso wichtiger, an diesen Orten eben nicht nur zu erinnern, sondern die Orte wirklich auch zu nehmen und zu sagen, okay, wir nehmen diese Orte und arbeiten mit denen für unsere Demokratie.
Ja. Absolut. Und du hast vorne so einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir leben gerade in der Zeit, wo die Zeitzeugen alle leider versterben, und dass es da umso wichtiger ist, dieses Erinnern nicht zu vergessen. Und ich überlege, was einige Faschisten von nicht allzu langer Zeit gesagt haben. Ich will den Namen der Person nicht hin und wieder zitieren, aber die meisten wissen, von wem ich spreche. Der Person beginnt mit einem B. Dass wie wichtig es eigentlich ist, sich klar zu positionieren und den Leuten zu zeigen, nein, das, was diese Menschen gemacht haben oder was heutzutage auch deren gedankliche Nachfahren, um es mal so auszudrücken, wieder fordern, ist falsch, geht in der ganz, 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 ganz miese Richtung. Das ist wichtig, dass wir da was gegensetzen. Und da finde ich euer Projekt einfach gut. Jetzt ist für mich so die Frage, was kann noch gemacht werden, um diese digitale Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten?
Also wenn wir bei der digitalen Erinnerungskultur sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Erinnerungskultur oder unsere Projekte resilient machen, weil wir zum Beispiel in Brasilien gesehen haben, als Bolsonaro an die Macht gekommen ist, hat er angefangen, ganz viele staatliche Seiten, die Informationen zum Klimawandel, Forschungsergebnisse und so publiziert hatten, die abzuschalten. Und genauso ist das in den USA auch passiert. Ja. Und ich glaube, wir müssen sozusagen unsere Projekte resilient machen, absichern. Und das ist tatsächlich was aber auch einfach noch total unterbetrachtet ist. Auf einer juristischen Ebene wird das mittlerweile mehr betrachtet, weil es natürlich auch relevanter wird, aber auch auf einer technischen Ebene. Wir versuchen dadurch, dass wir unsere Daten einfach als Open Data zur Verfügung stellen und nutzbar machen für alle und da sozusagen nicht sagen, okay, das sind unsere Daten, mit denen darf niemand was machen. Das ist so unser Zugang dazu. Und ich glaube, ansonsten, wenn wir sozusagen von dieser digitalen Erinnerungskultur weggehen, müssen wir das schaffen, dass wir Diskursräume offen halten, also dass wir uns natürlich nicht mit Rechten auf eine Bühne setzen und denen eine Bühne geben. Das ist total fatal und das ist ja aber leider das, was zum Beispiel gerade ganz oft in so Talkshows und so passiert, dass dann da Leute von der AfD eingeladen werden, als ob das eine ganz normale Partei ist. Und die AfD will ja aber mit demokratischen Mitteln die Demokratie abschaffen. Und mit denen kann man nicht behandeln wie eine normale Partei, auch wenn sie erstmal rein rechtlich oder juristisch gesehen eine normale Partei natürlich sind. Aber man darf sie nicht in einem Diskurs so behandeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem, und das ist zum Beispiel mein Thema auch so ein bisschen, ich wohne auf dem Land, auf dem Dorf, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr, ganz bewusst auch. Und das ist natürlich mit meinen politischen Ansichten nicht immer leicht. Aber es ist total relevant, dass wir diese Diskursräume, dass wir die offen halten und dass wir in die lokalen Eckkneipen gehen und uns mit den Menschen, also dass wir uns miteinander, nicht wir uns mit den Menschen, sondern dass wir Menschen uns miteinander auseinandersetzen, weil ich glaube, das passiert ja ganz viel nur noch online und ich glaube, das ist total fatal. Also deswegen, ich glaube, wir brauchen ein aufrechtes Einstehen für unsere Demokratie und gegen rechts auf der Straße. Und wir brauchen gleichzeitig aber auch eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung und zum Diskurs. Und ich glaube, da sind gerade so Menschen wie jetzt ich zum Beispiel, bei dir weiß ich es ja gar nicht genau, aber so Menschen wie ich, so weiße Männer oder ne, also so weiße, männlich sozialisierte Menschen sind da, glaube ich, nochmal besonders gefragt, weil wir Unterdrückungsmechanismen ganz anders ausgesetzt sind und insofern eine viel höhere Möglichkeit eigentlich haben, Sachen auch uns für Sachen einzusetzen und Sachen zu diskutieren, weil wir viel weniger persönlich angegriffen werden. Also so in der Feuerwehr kann ich immer noch mal so als Beispiel nehmen, wenn da irgendwie eine Frau dann sozusagen ist, muss ganz andere Sachen aushalten, die sie ja eh ihr ganzes Leben schon auch aushalten muss. Und Sexismus und Alltagssexismus und genauso Alltagsrassismus. Das habe ich alles gar nicht erlebt und deswegen kann ich da ganz anders agieren. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir dieses Privileg, was wir irgendwie gekriegt, was wir haben, dass wir das halt dann aber tatsächlich auch reflektieren und an den Stellen auch nutzen, wie gute Bündnispartnerinnen für marginalisierte Gruppen zu sein.
Ja, absolut. Ich kann mich da nur auf
Kurve.
Aber sehr, sehr schön, sehr gut. Kann ich mich aber hundertprozentig so anschließen. Entspricht genau dem, wie ich denke und wie ich auch für mich persönlich auch handle. Also unabhängig davon, dass ich nicht in der Freiwilligen Feuerwehr bin, aber bei allen anderen Sachen schließe ich mich hundertprozentig an. Denn ja, das ist nun mal, wir haben dieses Privileg bekommen. Wir sind weiße Männer, die in einer westlichen Welt leben. Wir sind mit verschiedenen Dingen, ja, haben wir sie bekommen, ohne dass wir sie konkret eingefordert haben, sondern sie sind einfach da. Und dann müssen wir auch damit auch umgehen und auch diese Privilegien auch nutzen. Ich finde, das schulden wir in Anführungszeichen den Menschen, die das nicht haben oder denen das weggenommen worden ist. Und das ist schon, ja, finde ich wichtig und finde ich auch gut, dass wir da, dass man sagt, dafür einsteht. Kommen wir mal zu deinem, euren Projekt mal noch weiter zurück. Also auf jeden Fall sehr spannend. Also ich glaube, ich könnte mich da stundenlang mit dir drüber unterhalten. Was mich weiter noch interessieren würde, wäre, wie gehst du mit den Informationen um? Also wie du betrachtest ja auch wahrscheinlich auf zwei Ebenen, so würde ich mal sagen, auf der einen Seite auf einer historisch-intellektuellen Ebene, wenn du neue Informationen über neue Orte bekommst, und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch auf einer emotionalen Ebene. Ich kann mir aber vorstellen, dass das manchmal stark, dass manchmal die eine oder die andere Seite eine stärkere Gewichtung bekommt. Wie gehst du für dich ganz persönlich mit den Schicksalen oder mit den Informationen um, wenn du die für euren Atlas einarbeitest, einfliegst?
Ich versuche immer, dem irgendwie gerecht zu werden. Also ich glaube, so wenn ich versuche immer, die erstmal relativ nüchtern und neutral sozusagen zu handhaben und auch darzustellen, damit Leute sich eben auch ein bisschen ein eigenes Bild machen können. Also auch sozusagen Informationen eigentlich so zur Verfügung zu stellen, also zum Beispiel die historischen Dokumente, damit Leute selber sozusagen sich ein Bild machen können und selber sozusagen diesen Moment der Auseinandersetzung haben können. Ich glaube, das ist so ein Punkt, dem irgendwie gerecht zu werden, dem, was da passiert ist. Und ich finde das tatsächlich oft dann auch so eine schwierige Sache, wenn ich an so Orte komme und dann findet da irgendwie so ein Volksfest statt, so. Und dann frage ich mich schon manchmal, ist das eigentlich richtig? Das finde ich aber eine Frage, die ist auch berechtigt, die können wir auch diskutieren. Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, ja, das ist okay. Oder der Spielplatz direkt neben dem Ort von der Bücherverbrennung ist auch okay, solange daran erinnert wird und das nebeneinander hergehen kann und das nicht so das überdeckt. Und ich glaube, das genau. Ja, und auf so einer emotionalen Ebene ist es schon so, dass ich merke, also das ist schon auch eine belastende Arbeit an Punkten so. Ich muss ab und zu mal so ein bisschen Detox machen und mich mit anderen Themen beschäftigen. Das funktioniert so mittelgut tatsächlich, weil ich da ja auch ein Interesse dran habe an diesen Themen. Und ich merke schon jetzt so aktuell dieses Arbeiten an der neuen Ausstellung, die sich speziell so mit Widerstandspraktiken gegen die NS-Literaturpolitik beschäftigt und die ganz viel genau diese Zeit Anfang 33 der Machtergreifung im Blick hat. Was ist da passiert? Wie haben Leute da Widerstand geleistet? Dass mich das schon auch persönlich sehr doll bewegt mit dem, was heute in unserer Gesellschaft passiert, und ich ganz viel, also das ist schon manchmal auch emotional sehr herausfordernd, das dann auch noch zu trennen oder da auch so drin klar zu bleiben für sich. Und eine Geschichte wiederholt sich ja nicht eins zu eins, aber Mark Twain hat mal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Und ich finde das irgendwie so einen ganz schlauen Satz, den ich seitdem immer total gerne zitiere. Weil genau, die Geschichte aufeinander aufbaut. Und ich glaube, deswegen ist die Geschichte auch so wichtig. Und
ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und finde ich auch, also finde ich respektabel, dass du dich da so intensiv mit auseinandersetzt. Und vielleicht ist es ja auch so, dass dein Kind dich dann auch ein wenig auf weit nochmal erdet, dass du dann sagst, okay, da wächst die neue Generation rein. Ich konzentriere mich jetzt um die Belange der neuen Generation, in Anführungszeichen. Stelle ich mir manchmal auch etwas, ja, auch schöner vor, als sich mit den tragischen Themen auseinanderzusetzen, die man dann, wo man die andere Zeit seines Lebens investiert. Du hast vorhin so ein bisschen von deiner Biografie ein bisschen berichtet, dass du eigentlich aus dem sozialen Bereich, dass du in dem Bereich irgendwie bist, und ihr bietet ja auch an Lernmaterialien für, also Bildungsmaterialien. Das würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen. Was können deiner Meinung nach Schüler, SchülerInnen, aber auch Lehrpersonal von eurem Projekt eigentlich mitnehmen, wenn die sich damit auseinandersetzen?
Also ich glaube, Lehrpersonal oder insgesamt Multiplikatorinnen, das betrifft, glaube ich, ganz viele Berufsgruppen, die irgendwie mit diesem Themenbereich so ein bisschen zu tun haben, die können mitnehmen, dass es sozusagen ein riesiges Ausmaß gab, und die können, glaube ich, so eine Zentrierung auf diesen 10. Mai, den wir in Erinnerung haben, auf diese studentischen Verbrennungen. Mit so einer Zentrierung nimmt man das ja auch gerade gerne hin und sagt, ja, okay, das war halt in Berlin die große Verbrennung, das hat aber nichts mit mir zu tun, und dass das nicht stimmt, sondern dass das eben in diesem Ausmaß war. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Information, um eben diese Geschichte auch so, ja, so darzustellen, wie sie war, und nicht so verkürzt. Schülerinnen, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, was wir versuchen, ist gar nicht unbedingt, dass die total viel mitnehmen, sondern ist, was wir versuchen, dass die in einen Austausch über Dinge gehen und dass die in einen Austausch über unsere Themen gehen, gerne mit uns. Also ich finde gerade unsere Workshops total spannend, die sich da drum drehen, wie kann Erinnerung eigentlich aussehen heute an diesen Orten? Und da dann sozusagen die Perspektive der Jugendlichen, weil die sich ganz andere Sachen an so einem Ort wünschen als wir oder als ich. Also ich bin jetzt Mitte 40 und ich wünsche mir da andere Sachen oder gar nicht unbedingt andere, aber mir sind andere Sachen wichtig, und ich finde das total spannend. Wie würden so Jugendliche den öffentlichen Raum gestalten, damit in dem dann erinnert werden kann? Und deswegen finde ich, glaube ich, dieses, also natürlich will ich, dass die was mitnehmen, und ich würde gerne die mitnehmen, also gerne denen sozusagen so ein Samenkorn setzen, dass die, dass sich so ein demokratisches Verständnis entwickelt, und auch ein Verständnis für die Gefahr und auch ein aktivistisches Verständnis. Also das ist sozusagen, dass die auf die Straße gehen und sie für ihre Belange auch einstehen. Das ist so, aber ich glaube, da drin, um da vielleicht hinzukommen, ist halt diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe total wichtig, weil ich bin einfach 30 Jahre älter und bin nicht mehr in der Schule oder so, und finde das total spannend, was sind denn eigentlich deren Themen, mit denen die sich dann da Auseinandersetzung unter diesem großen Überthema Meinungsfreiheit, Demokratie, Erinnerung, Bücherverbrennung. Ich glaube so, dass genau.
Ja, stimmt. Da ist natürlich auch die Frage, ob überhaupt das Thema Bücherverbrennung, also jetzt filmen wir die Bücher an sich oder auch die Kunst oder wie die Nazis genannt haben, entartete Kunst, das ist ja etwas, damals haben Bücher noch sehr viele jüngere Menschen auch gelesen, weil es halt keine anderen Medien in dem Sinne gab. Glaubst du, dass diese Sachen überhaupt bei den Jugendlichen irgendwie noch einen Wiedererkennungswert haben? Also welche Bedeutung haben Bücher für junge Menschen?
Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, was wir denen auch vorleben oder was wir auch so mitgeben. Und ich glaube, was auch, ich hoffe, dass Bücher eine Bedeutung behalten. Und ich glaube, dass sich natürlich Lesegewohnheiten verändern. Und ich glaube, das ist aber auch eine Generationsfrage. Also ich glaube schon, dass so dieses, also es gibt ja auch eine total hohe Steigerung gerade, glaube ich, von Buchkäufen von jungen Menschen, die ganz viel dann in so eine, ich glaube eher so eine Fantasy-Ecke oder so gehen. Ich kriege das immer auf den Buchmessen so ein bisschen mit. Das ist total cool, weil dadurch dieses Medium Buch halt so genutzt wird. Und dann macht sich das Feuilleton immer so ein bisschen darüber lustig, dass das so banale, in Anführungsstrichen, Literatur ist. Und das ist, finde ich, total falsch, weil das ist so eine alte weiße Männermentalität von oben herab, wie auf so zu gucken und da selber ja gar nicht drin zu stecken. Und ich glaube, erstmal, die Menschen werden an dieses Medium Buch rangeführt, also so, wir erleben das, wir haben ganz viel auch Bücher mit auf den Messen, wenn wir da unseren Stand machen und haben so Teile unserer Projektbibliothek mit. Und das ist schon, alte Bücher haben auch eine Faszination. Und auch schön gestaltete Bücher haben eine Faszination. Also ich glaube, vielleicht, genau, müssen die Bücher auch einfach nochmal wieder attraktiver werden oder werden sie ja auch, gerade sie von so Kleinverlagen. Und also insofern haben die, glaube ich, eine Relevanz und ich glaube, es liegt an uns, diese Relevanz auch zu stärken. Und ich glaube, Bibliotheken funktionieren da so als Orte total gut. Ich war jetzt in den letzten Sommern öfter in Dänemark und da gibt es in Aarhus eine total beeindruckende Bibliothek, weil die Bibliothek tatsächlich als sozialer Raum gestaltet ist. Da gibt es nicht nur Bücher, da gibt es eine Spielecke, einen Toberaum, eine Lego-Ecke. Also das ist ein riesiges Haus und da findet einfach total viel statt, was erstmal sichtbar gar nichts unbedingt mit Büchern zu tun hat, aber was eben mit diesem Auftrag von Bibliotheken auch als sozialen Raum und Raum der Auseinandersetzung zu tun hat. Und das ist, glaube ich, was eine Geldfrage ist. Und da müsste die Politik deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, vielleicht weniger für Rüstung und mehr für politische Bildung und solche Orte. Und ja.
Absolut. Ja, kann ich nur erneut zustimmen. Das sehe ich halt auch so. Ich bin ein großer Freund davon, dass mehr öffentliche Räume für junge Menschen geschaffen werden. Ich habe das schon mehrfach hier im Podcast auf unterschiedlichen Sachen gesagt. Ich bin im sozialen Bereich tätig. Ich arbeite nämlich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und immer wieder kommen die gleichen Themen eigentlich auf, dass die einen Rückzugsort haben. Jugendliche, junge Erwachsene werden um den Märtschen Begriff mal zu verwenden, im Stadtbild nur als störend angesehen. Ja. Und das ist eine Sache. Es ist ganz natürlich, wenn ich mich in meine jüngere Zeit zurückversetze, wenn ich keinen Ort habe, wo ich irgendwie erwünscht bin, dass eine Frustration daraus entsteht und dass man dann dagegen auch irgendwie ist, ist klar. Und dass man dann auch destruktive Dinge macht oder sich ausprobiert, Grenzen ausprobiert, ist auch klar. Und das ist, ich glaube, wenn der Wunsch wäre, dass man apolitisch etwas verändert, dass man Demokratie fördert, dass man Bildung fördert, all diese ganzen Dinge, dann hätte man schon längst mehr Geld investiert in öffentliche Räume, in öffentliche Begegnungsstätten, wie auch immer, und die nicht in diesem muffigen Pädagogen Art und Weise, wie wir sie vielleicht noch in unserer Schulzeit erlebt haben, sondern in einer Art und Weise, wo jede und jeder Mensch einfach gesehen wird, ihren Rückzugsort hat und bei Bedarf einfach auch lernen kann, ohne dass da von oben herab jemand kommt. Ja. Aber das scheint noch etwas schwierig zu sein. Noch ist der Wunsch, vielleicht doch geht es eher in eine andere Richtung.
Das ist auch, und das finde ich tatsächlich so spannend, dass ja einfach ganz viel Forschung und auch Auswertung zum Wahlverhalten und Demokratie und dies und das. Es gibt ja 1000 Studien und Forschung, die genau in diese Richtung gehen und genau das sagen.
Ja.
Dass das aber genau einfach nicht passiert. Und das finde ich wirklich. Das macht mich dann immer wieder fassungslos. Ich finde, du hast das wirklich, ja, richtig gut auf den Punkt gebracht, was wir eigentlich, glaube ich, brauchen.
Aber es ist so, ich hoffe noch, dass irgendetwas passiert, und also nicht, dass das Negative passiert, sondern dass das Positive passiert, weil es gibt fantastische junge Menschen da draußen, die unfassbar kreativ, unfassbar intelligent sind, die nur einfach selten die Chance bekommen haben, sich zu äußern. Und wenn sie denn was äußern, werden sie ausgelacht. Und das ist so hart. Und deswegen würde mich eine Sache bei dir noch interessieren. Du hast gerade erwähnt, dass dass Jugendliche oder jüngere Menschen andere Dinge sich an Begegnungsstätten, wie auch immer, wünschen, vorstellen. Gab es da Feedback? Hast du da irgendwas mitbekommen, was die sich wünschen, was wir uns vielleicht nicht so vorstellen, was für die ganz wichtig wäre?
Also was die in den Workshops, die ich dazu gemacht habe, alle erkannt haben oder alle für sich so festgestellt haben, ist, dass diese Platten alleine nicht ausreichen. Die nehmen das so als so ein klassisches Erinnerungsmal, aber die wollen alle mehr Information. Also die wollen sich alle mehr am Ort selber informieren, sei es auch durch QR-Codes oder so. Die wollen alle einen Raum für Austausch. Also die wollen alle, also so manche haben dann so Bänke in diese Bilder reingezeichnet, wo man sich halt hinsetzen kann. Und es kommt aber immer wieder dieses Thema Raum für Austausch. Und ich glaube, das ist das, was ich tatsächlich auch total spannend finde. Also sich an den Orten dann eben ja miteinander auseinanderzusetzen. Und ja, ich glaube, so dieses mehr Information, mehr Raum für Austausch und irgendwie aber auch immer so eine diese Verbindung zum Heute. Also die taucht auch immer wieder irgendwie auf. So, also zum Teil dann, dass da so wie diese Nachbarschaftsgärten, dass dann da so Beete gemeinsam gemacht werden und also so, dass sowas so mitgedacht wird, dass ja, also so, dass das eben nicht so losgelöst passiert von der Gesellschaft, jetzt ist da plötzlich so ein Erinnerungsort, sondern dass der halt eine Funktion hat und so und genau.
Mhm. Ja. Okay. Auch interessant. Ja, also es muss definitiv was getan werden. Und dafür ist es halt wichtig, dass Leute, dass wir, die etwas älter sind, dass wir auch einstehen und dass wir auch die, ja, auch die Verpflichtung auch erkennen, dass wir haben die Macht, in Anführungszeichen, jetzt klinge ich ein bisschen wie so ein Comicheld, wir haben die Verantwortung, dass wir etwas schaffen können, weil sonst dürfen wir uns nicht beschweren, dass eine Radikalisierung auf allen Ebenen stattfindet. Ich habe erst gestern ist ein Bericht irgendwie gehört, dass es so eine junge radikale rechtsradikale Jugendlichengruppe, die jetzt verhaftet worden ist, weil die halt Anschläge geplant haben und ähnliches. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, das ist nichts Aktuelles. Ich habe es nur gestern in meinem Podcast-Feed ist es aufgetaucht. Und klar, dass diese Radikalisierung überall auftaucht und dass auch so eine Entemotionalisierung mit so vielen Dingen stattfinden, total verständlich, dass da irgendetwas gegen gemacht werden muss. Aber mit Verboten oder mit noch mehr merkwürdigen Schulangeboten, die an den Interessen der jungen Menschen vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, 10.000. Mal den Overhead-Projektor rauszuholen, der muft und die gleichen sonst was da macht zu machen. Ich weiß ja nicht. Das war schon zu meiner Schulzeit nicht unbedingt das, wo ich Bock drauf hatte.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Deswegen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man solche Menschen wie dich, wie euch einlädt, dass man solche Plattformen auch zeigt und dass man das, was du auch schon so gesagt hast, dass man einfach die schiere Masse auch erklärt. Leute, das war nicht nur ein Ereignis in Berlin, sondern das Ganze hat überall stattgefunden und auch erklärt, was das Ganze bedeutet. Dass Bücher, auch wenn ihr Bücher vielleicht nicht lest oder euch in Büchern Bücher für euch nicht sind, aber das Ganze bedeutet etwas. Das hat dazu geführt, dass die Meinung ist, man darf nur noch so und so denken. Man darf nicht sagen, dass das iPhone ist besser als das Telefon, wie auch immer. Das haben diese Menschen haben gesagt, man darf nur noch so und so an die Geschichten herangehen. Was das eigentlich alles bedeutet, welche Verantwortung damit auch einhergeht, dass so etwas nie wieder passiert. Ja, ich glaube, dafür ist es wichtig, dass man eure Projekte unterstützt und dass man eure Projekte auch sieht.
Ja, und ich glaube, genau. Und wir freuen uns tatsächlich wirklich total über Einladungen für unsere Ausstellungen, für Vorträge, für Lesungen. Wir freuen uns total über Fördermitglieder und Spenden natürlich, weil das harte Los dieser Demokratie und der Vereinsarbeit ist immer das Geld. Es geht ja aber ganz vielen anderen Projekten auch so. Und vielleicht ist es tatsächlich aktuell sogar auch noch wichtiger, die ganzen coolen Initiativen in Sachsen-Anhalt zu supporten, weil die haben die Landtagswahl im September und dann wird es richtig finster, glaube ich. Und die machen eine beeindruckende, tolle Arbeit. Also genau, unterstützt uns oder noch besser, unterstützt die tollen Initiativen in Sachsen-Anhalt oder bei euch vor Ort, engagiert euch. Und ich glaube, das ist der das, was ich auch immer versuche mitzugeben in meinen ganzen Sachen. Leute, engagiert euch. auf eure Art und Weise, wie ihr das wollt, aber macht das. Und das braucht Demokratie, weil die ist nicht selbstverständlich.
Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zurück zu eurem Projekt. Und zwar, du hast auch davon gesprochen, dass du oder dass ihr ein Buch geschrieben habt. Kannst du etwas darüber erzählen?
Ja, abseits von dieser Idee am Anfang, dass wir gar kein Fotobuch machen wollen, ist dann natürlich doch der Fotograf, der denkt sich, oh, so ein Buch, so gedrucktes Papier. Ich bin bibliophil, muss ich sagen. Ja. Gedrucktes Papier finde ich super. Genau, haben wir dann 2023 tatsächlich so ein bisschen die Gelegenheit genutzt, diese 90. Jahrestage. Es war ein Verlag da, der hat gesagt, ey, wenn ihr was machen wollt, dann sagt uns Bescheid. Also total luxuriöse Ausgangssituation. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Buch und haben ein Buch gemacht, wo wir 60 Orte mit den Fotografien beispielhaft vorstellen. Quasi der Mittelteil und drumherum gibt es dann Texte von tollen Autorinnen, tollen Fachmenschen, die von ihrem Metier einfach nochmal viel mehr verstehen als jetzt ich zum Beispiel. Die ja dann was zu den Hintergründen und zu den Phasen der Bücherverbrennung geschrieben haben. Wir haben einen tollen Text zu Exilliteratur von Silvia Asmus. Das ist die Leiterin vom Exilarchiv an der Deutschen Nationalbibliothek. Wir haben John Steinmark, der beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels lange gearbeitet hat und mittlerweile bei der Frankfurter Buchmesse die Bühnen inhaltlich betreut. Der hat einen Text dazu geschrieben, warum wir uns eigentlich mit diesen Bücherverbrennungen heute noch beschäftigen müssen. Und ich glaube, das ist, genau, also ich finde es tatsächlich ein sehr schönes Buch geworden. Da geht ein ganz, ganz großes Lob an den Verlag und an den Gestalter, weil es auch sehr besonders ist. Es gibt so Dinge wie Schweizer Broschur, also eine offene Fadenheftung, wo der Rücken nicht angeklebt ist, damit man diese Bildseiten ganz aufklappen kann, flach.
Oh.
Also das sind so Sachen, die kannte ich vorher gar nicht. Insofern voll das schöne Buch geworden. Und tatsächlich haben wir es geschafft, und das ist natürlich auch dem Verlag und auch einigen Förderern zu verdanken, dass wir den Preis bei 25 Euro gehalten haben. Was für ein Buch in der Qualität und eben auch mit diesen vielen Fotos und in Farbe einfach, finde ich, dann doch noch vertretbar ist. Damit konnte ich leben.
Ja, das stimmt. Ist dir dabei was, also hast du vorher schon mal Bücher geschrieben eigentlich?
Nee, es war eins der vielen Dinge, die ich in diesem Projekt das erste Mal also, genau, ich habe für meine Abschlussarbeit ein Buch gemacht in einer 10er Auflage, das war sozusagen, aber das war meine fotografische Arbeit, da habe ich eigentlich nicht geschrieben. Und auch jetzt habe ich ja wenig geschrieben, außer so eine Einleitung und ein bisschen was übers Projekt. Genau. Das ist eine tolle Erfahrung und ich habe eigentlich Lust, auch noch mehr Bücher zu machen.
Sehr schön. Bücher dann mit geschriebenen Worten mit Fotos?
Ich hätte auf beides Lust. Tatsächlich ist es, glaube ich, realistischer, dass es was Geschriebenes wird, weil das gerade so die Themen sind. Und jetzt haben wir ja dieses Buch mit diesen Bildern von den Orten. Das sind zwar auch nur ein Teil, aber das ist ja erstmal okay. Und die anderen Sachen, ich hätte auch Lust, über meine eigenen Fotoprojekte, die ich spannend finde, Bücher zu machen, aber das steht gerade gar nicht an.
Okay. So viele andere Sachen noch an. Ja, okay. Okay, ja, schon spannend. Also wir werden auf jeden Fall noch von dir was lesen.
Das vielleicht, ja.
Okay, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ja. Jan, was ist für dich vielleicht noch so als einer der letzten Worte, ich habe noch zwei Fragen auf jeden Fall, aber eine der letzten Worte ist, was ist für dich persönlich ganz, ganz wichtig, dass du das sagen möchtest, euer Thema betreffend?
Ich glaube, ganz viel habe ich schon gesagt. Ich glaube, ganz wichtig ist mir dieses, es war nicht nur der 10. Mai und es war nicht nur Berlin. Das haben wir jetzt natürlich vor zwei Tagen ganz doll wieder gemerkt. Es erinnern dann plötzlich alle, zum Teil mit falschen Fotos von irgendwelchen Verbrennungen, die in der DDR stattgefunden haben. Und also genau, ganz hanebüchene Sachen und auch so inhaltlich dann zum Teil einfach falsch. Und das ist sowas, wo ich so denke, Leute, gerade Journalistinnen oder auch Akteure, die in so einer Öffentlichkeit sind, macht doch mal eure Hausaufgabe. Das ist natürlich auch, weil ich dieses Nischenthema Wissen habe, aber ich finde, wir sollten schon irgendwie auch versuchen, die Geschichte möglichst realistisch und also nicht realistisch, ist real, wie sie passiert ist, auch dann darzustellen. Und deswegen, es war nicht nur der 10. Mai, es war nicht nur Berlin, sondern es waren eben über 170 Orte. Genau, und ich glaube, dieses engagiert euch. Also, ne, so sind die beiden Sachen, die ich, glaube ich, einfach als ganz, ganz zentralen Punkt gerade immer wieder irgendwie hervorstellen will, muss, soll, kann.
Okay, dann ist eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber die fiel mir jetzt gerade ganz spontan ein. Ich glaube, ein Jahr, zwei Jahren gab es ein Projekt auf Instagram und Co., was sehr viel Furore ausgelöst hat. Und zwar war das eine virtuelle Anne Frank. So, weißt du, kennst du das Projekt?
Mhm. Ja.
Was ist deine Meinung, also im Rahmen von Erinnerungskultur? Ganz kurz für alle, die das nicht wissen, was damit gemeint ist. Es gab zwei Anne-Frank-Projekte. Ein Projekt war, wo Anne Frank ein junges Mädchen, was sie halt war, aber das Ganze in der etwas moderneren Zeit, sie hat ein Smartphone, kein Tagebuch und hat all ihre ganzen Dinge auf Social Media geteilt, und zwar auf Instagram. Und das Ganze war, wie ich so in diesem modernen, es waren mit Videos, mit Shorts, alles dazu, so wie heutzutage das junge Mädchen machen würde. Das Ganze ist, ja, das hat einen sehr, sehr großen, wie drücken wir das mal aus? Ich weiß nicht, wie formuliert.
Diskussion.
Genau. Richtig. Und einige fanden es halt eine interessante Herangehensweise. Einige waren davon persönlich angefasst und haben das sehr, sehr zerrissen, weil sie gemeint haben, nee, das geht gar nicht. So. Ich habe so eine geteilte Meinung dazu, weil ich verstehe den Versuch und ich verstehe den Wunsch dahinter, dass man das, was wir vorhin auch schon mal besprochen hatten, dass man jungen Menschen etwas an die Hand gibt, die nicht unbedingt die Tagebücher der Anne Frank gelesen haben. Aber auf der anderen Seite wirkt das sehr, sehr, sehr merkwürdig. Jetzt als jemand, der so ein Erinnerungsprojekt, Kulturprojekt macht, wie siehst du das?
Ich würde sagen, auch zwiegespalten. Also ich finde, erstmal ist das natürlich eine Herangehensweise, eine Erinnerung, genau, die wahrscheinlich auch Leute abholt und Leute für diese Geschichte interessiert. Ich glaube, der Kernpunkt ist immer, den Personen und der Geschichte gerecht zu werden und nichts irgendwie zu verfälschen oder auch, also wir erleben das ja gerade, wir erleben ja auch eine Schwemme von KI-generierten Holocaust-Bildern zurzeit. Ja. Das ist natürlich ein totales Problem, weil dann wird Geschichte in einer Art und Weise dargestellt, wie sie einfach nicht passiert ist. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also so, und dann finden halt auch Verklärungen statt und dann werden auch Sachen, die einfach dramatisch und schrecklich sind, plötzlich außer Acht gelassen oder sehen weicher aus, als sie eigentlich sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, dieser Start von diesem Projekt war gar nicht so schlecht. Und wenn ich mich an die Diskussion richtig erinnere, dann hat es nach hinten ganz schön stark nachgelassen. So.
Ja.
Und dann gab es auch so eine große Kritik daran. Und ich finde das, also wir hatten jetzt am Donnerstag in Dortmund, waren auch Jugendliche auf der Bühne und die haben, da war auch eine Jugendliche, die hat quasi was zu diesen Ereignissen in Dortmund erzählt und hat zwei Perspektiven eingenommen und hat aber sozusagen aus eigener Sicht, einmal aus so einer positiven Bezugnahme auf das Ereignis, die Bücherverbrennung in Dortmund, einmal aus einer negativen Bezugnahme quasi einen Erlebnisbericht von einem jungen Mädchen über diese Bücherverbrennung vorgetragen. Also zwei Erlebnisberichte sozusagen, der eine positiv, der andere negativ. Fand ich mega spannend, war mega gut gemacht, war aber eben auch in so einem Setting, der das Ganze einfach sehr klar einordnet und sehr einfängt und wo das kein Raum für Auslegungen gibt. Und ich glaube, das ist sozusagen, also genau, und dann finde ich das total gut. Und da hat das für mich total gut funktioniert. Wenn man das jetzt einfach unkonkretisiert oder unbegleitet sozusagen veröffentlichen würde und daraus sozusagen so eine Instagram-Story machen würde, wäre das wahrscheinlich wieder komplizierter. Mhm. Aber ich finde, das sind Fragen, der stellen sich die Gedenkstätten, also dem stellen sich die Gedenkstätten. Und ich glaube, an dem Punkt kommt wieder das rein, dass die Gedenkstätten und die Erinnerungskultur, dass die ist höchst akademisiert. Und insofern geht uns, glaube ich, und ich zähle mich da einfach mal mit dazu, auch wenn ich nicht studiert habe, bin ich ja in so einer akademischen Welt unterwegs. Ich glaube, uns geht da eine Perspektive verloren. Und ich glaube, insofern fällt mir da eine Wertung auch dann irgendwie doch schwer, weil ich das Gefühl habe, das würde nur aus so einer akademischen Perspektive passieren. Ja, also insofern zwiegespalten auch.
Ja, ich bin da auch also hin und her gerissen. Es gibt noch tausende weitere echt spannende Projekte, die versucht haben, diese Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. Es gab einen AI-Projekt auch mit Anne Frank, was aber kein richtiges AI-Projekt war, weil es eine echte Schauspielerin als Grundmaterial, glaube ich, gegeben hat, wo dann wie hier ganze Videosequenzen erzeugt wurden, unendlich aufwendig haben sie das irgendwie dargestellt, die dann aber nicht in die Moderne sie transportiert haben, sondern wirklich, man hat wie ich das alles, was in den Tagebüchern beschrieben worden ist, hat man dann in Videosnippets auch gesehen. Das hat auch Kritik ausgelöst. Also ja, wir haben ein wie ich es Problem mit der richtigen, in Anführungszeichen, Umsetzung der Erinnerungskultur, weil wir leider auch so viele Gegenströme von allen Seiten einfach haben. Und ich stelle mir die Arbeit von den Menschen, die für diese Erinnerungsstätten kultivieren oder aber die neue Erinnerungsprojekte ins Leben rufen, sehr, sehr anspruchsvoll vor und auch sehr fordernd vor. Und da komme ich nämlich jetzt, zwei kleine Fragen habe ich noch. Die eine Frage ist nämlich, gab es auch Kritik an eurem Projekt eigentlich?
Bis jetzt noch nicht so richtig. Also es gibt immer mal so an so einzelnen inhaltlichen Punkten dann Kritik, dann irgendwie eine Wortwahl im Newsletter, die irgendeinen Autoren anders dastehen lässt, als andere Leute das sehen. Also sowas gibt's mal, aber das ist ja sowas, finde ich, kann man sich erstmal mit auseinandersetzen. Also da kann man, finde ich, so miteinander drüber reden, wie Leute betrachtet werden und ob unsere Perspektive dann manchmal zu links ist oder was auch immer. Finde ich, kann man ja so diskutieren, wenn die Kritik halt irgendwie so vorgetragen wird, dass sie okay ist. Ich finde, online hat das dann halt manchmal, und das haben wir dann halt ganz wenig, aber manchmal so diese Kommentare, wo man dann merkt, ja genau, da sitzt schon wieder so ein alter weißer Mann irgendwo vorm Rechner und regt sich auf. Also so, und das ist sowas, das gibt es natürlich auf so einer linken progressiven Seite genauso, dass dann da irgendwelche Leute, ja, also, aber so eine richtig groß angelegte Kritik oder so eine Welle oder sowas hatten wir noch nicht. Wir haben mal auf den Messen ab und zu mal Probleme. Wir hatten mal eine Messe dann auch mit so einem rechten Verlag viel Probleme, die so aus so einem Neonazi-Umfeld auch kamen. Und aber alles sehr im Rahmen, weil wir immer doch erstmal als historisches Projekt daherkommen und verkappt dann unsere Demokratiearbeit machen.
Ja, okay. Das ist doch aber schon schön, dass da nicht so viel, dass da Anführungszeichen noch, und wir hoffen auch, dass da nicht kommen wird, irgendwelche Angriffe von rechts oder so weiter kommen, weil kann ich mir durchaus vorstellen, dass so die ein oder andere, wie hat man es früher gesagt, Glatze, ohne jetzt Menschen mit keinen Hans zu diskreditieren zu wollen, doch schon gerne mal ein bisschen rumgemeckert hat. Aber gut, dann ist wieder die letzte Frage oder die vorletzte Frage, die ich jetzt noch habe. Und ich habe gerade gemerkt, ich hätte, glaube ich, noch 100 weitere Fragen, aber die ist ganz wichtig, die ich stellen wollte. Und zwar, wie reagieren Menschen vor Ort, wenn du ihre Stadt als verbrannten Ort, so habe ich das hier genannt, dokumentiert hast?
Das ist ganz unterschiedlich. Die Leute auf der Straße reagieren erstmal so ganz positiv und ganz freundlich und sagen, Mensch, das ist total interessant, und du stehst da mit so einer großen Kamera und dann erzähle ich denen das, und dann sind die meistens sehr überrascht, weil sie den Ort selber gar nicht als das wahrgenommen haben, was er ist. Dann gibt's manchmal, das hatten wir jetzt so einmal, so Reaktionen, dass wir so aus der Politik dann so haben von, jetzt wird hier unser Freibad verunglimpft, weil das auf dem Foto zu sehen war und irgendwie in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus geschenkt. Und dann gibt's da so eine richtige Welle und man denkt sich, Leute, also bitte, ihr habt eine starke rechte Stadtgesellschaft. Genau, das war so ein Fall, den ich seitdem aber auch immer wieder gerne erzähle, der es in unser Buch geschafft hat, der es in alle Vorträge geschafft hat, wo die so ein bisschen das ging nach hinten los und gibt dann auch viel Dialogarbeit von einer Initiative vor Ort, und am Ende gab es einen Gedenkstein. Also, ne, es gab sozusagen viel Bewegung da drin auch,
Okay, auch super spannend. Jan, jetzt kommt es wirklich zur letzten Frage. Ich möchte deine Zeit nicht überstrapazieren.
Ich finde es ein sehr gutes Gespräch, von daher.
Freut mich sehr. Und zwar würde ich nämlich jetzt gerne wissen, wenn du neuen BesucherInnen eures Online-Atlas eine einzige Botschaft mitgeben könntest,
Welche wäre das?
Wow. Ja,
dachte ich mir fast. Deswegen habe ich es zum Schluss aufgespart.
Eine einzigste Botschaft. Also yeah. sozusagen so ein Pop-up, was kommt.
Exakt.
Und der Pop-up darf natürlich nicht so lang sein, sondern sollte so ein Satz sein. Ich weiß nicht. Entweder ist es nicht nur Berlin und engagiert euch als so ein Doppelsatz mit Bindestrich dazwischen.
Mhm, ja, finde ich
oder,
gut.
Oder es ist vielleicht auch einfach, guckt euch Schwerin an, weil Schwerin, glaube ich, die Stadt ist, wo wir so am meisten Informationen zu haben und wo die Geschichte total spannend und oft echt beängstigend ist und wo das Konzept, was wir eigentlich mit unserem Atlas wollen, von historischen Dokumenten, Hintergrundberichte, Fotos, das 360-Grad-Panorama, wo das so am besten zusammenkommt. Genau, sind vielleicht eins für eins von den beiden könnte ich mich nicht entscheiden, wenn ich mich entscheiden müsste.
Okay, gut. Dann erlauben wir in diesem Fall, dass du beide benutzen darfst. Sehr schön. Dann gibt es zwei Pop-ups neben dem Cookie akzeptieren Pop-up mit dazu. Richtig nervig.
Gehen die Leute direkt wieder weg vom.
Genau. Sehr schön. Jan, wo können die Leute überhaupt euch finden? Du hast von eurem Online-Atlas erzählt. Ich kenne die Adresse natürlich, aber wo finden die Leute euch überhaupt?
Also verbrannte-orte.de ist der Link zu unserem Online-Atlas und blog.verbrannte-orte.de ist so unsere Projektseite, wo sich dann auch unsere ganzen aktuellen Newsletter und unsere Ausstellungen und alles, was wir so machen, finden. Und natürlich könnt ihr uns auf so gängigen Social-Media-Plattformen folgen. Instagram, Mastodon, Blue Sky, so hauptsächlich und LinkedIn sind so die Plattformen, wo wir aktiv sind. Genau. Und da freuen wir uns, wenn ihr da vorbeischaut und uns folgt und uns da unterstützt.
Sehr schön. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich mit eurem Projekt auseinanderzusetzen und darüber zu quatschen. Sehr, sehr spannend.
Vielen Dank an dich. Das war ein sehr tolles Gespräch und vor allen Dingen vielen Dank für deine Geduld. Wir haben ja den Termin jetzt doch öfter verschieben müssen. Und ja. Genau, es hat mich sehr gefreut.
Das ist
sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön, so soll es sein. Ich wünsche euch für das Projekt weiterhin alles an Erfolg, was es irgendwie Erfolg geben kann, dass man auch über viele, viele Jahre hinweg noch davon etwas hört und dass der Online-Atlas mit vielen Informationen gefüllt werden und dass die Leute das Erinnern nicht vergessen werden.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Bis dann.
Das war das Gespräch mit Jan Schenk. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass Jan sich die Zeit für mich genommen hat und auch an dich, dass du bis zum Ende gehört hast. War doch ein richtiges, interessantes Interview, oder? Ich habe dir alle Links zu dem Projekt in die Shownotes gepackt und auch alles, was du wissen willst, steht drin. Ich freue mich auf ein Feedback und kannst dir auch gerne einen Kommentar bei Jan da lassen, ihm gerne auf Social Media folgen und das Projekt ein bisschen bekannter machen. Ich glaube, da wird er sich auch drüber freuen. Ansonsten hören wir beide uns, wenn du magst, morgen wieder. Dann fassen wir die Woche zusammen und ich habe auch wieder ein Blindbuch dabei und eine kleine Ankündigung, die mich überrascht hat. Aber dazu erzähle ich dir morgen mehr. Jetzt erstmal hab einen fantastischen Samstag. Bis dann. Ciao.